Ja, die haben mich dann irgendwann angequatscht und gesagt, André, das wäre doch super, wenn du jetzt hier mal die ersten Herren übernehmen könntest in der Bundesliga. Da war ich 22, 23. Natürlich machen wir noch einen Großteil des Trainings, aber die dürfen uns sagen, was sie denken und was sie brauchen, weil spielen wir eine Taktik, die nur der Trainer gut findet, aber die Spieler nicht, dann wird das wahrscheinlich nicht mit der maximalen Überzeugung sein. Dann haben wir diese Spanier halt 4-1 besiegt und wirklich, ich glaube, nach 8 Sekunden 7 Meter gehabt und direkt reingemacht. Also da war auch richtig Feuer im Kessel.
Willkommen zu einer neuen Folge Ziemlich Sportliche Freunde.
In dieser Folge freuen wir uns auf den sehr inspirierenden Cheftrainer der deutschen Feldhockey-Nationalmannschaft der Herren. Er hat zuletzt, ziemlich aktuell, 2025 bei der Heim-Europameisterschaft mit seiner Mannschaft total mitreißend und begeisternd den EM-Titel geholt in Mönchengladbach. Wir freuen uns sehr auf André Henning.
Hallo, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Cool, dass du da sitzt.
Ja, schön, dass es geklappt hat.
Dann komme ich mal zur Einstiegsfrage. Wie machst du Menschen, die noch gar keinen Bezug zum Feldhockey haben, heiß dafür oder begeisterst sie für diesen Sport oder sich das mal anzuschauen?
Ich finde erstmal vom Flair her, wird immer als eine sehr familiäre Sportart beschrieben. Manchmal denke ich auch so, familiär ist ja auch so immer so ein bisschen klein und man kann sich die Leute nicht aussuchen, die da sind. Aber dieses Geborgene, der Zusammenhalt, auch die Art von Stimmung, die da drin steckt, das ist schon besonders, glaube ich, und besonders schön. Und dass man, wenn man in den Kreis reinkommt, dass man sich da sehr aufgenommen fühlt. Also von den Menschen her muss man auch sagen, es ist sehr gemischt. Gibt ja so das Image vom Hockey auch, das sei so ein bisschen elitär. Darauf antworte ich immer, komm mal hin, guck mal auf den Parkplatz, wenn du da hinfährst. Was stehen da so für Autos? Und das ist auch bunt gemischt.
Oder welche Fahrräder?
Ja, genau, tatsächlich auch das. Auch das klassische 20-Euro-Holland-Tretrad ist dann auch entsprechend dabei. Und von daher, ja, man trifft ganz vielfältige Menschen. Und ja, allein für die Sportart an sich extrem dynamisch, sehr herausfordernd, koordinativ, sehr anspruchsvoll, aber weiß ja auch eine gute, sichere Sportart. Man denkt immer so, oh, Schläger, harter Ball, da könnte so viel passieren. Die Wirklichkeit ist, es gibt relativ wenig Verletzungen auch und ja, ich kann es auch vor allem allen Kindern und Jugendlichen, die da mal rein wollen, immer nur sehr empfehlen. Und wenn die Eltern ihre Kinder einmal geschickt haben, gibt es extrem viele Eltern, die dann irgendwann beim Elternhockey auch landen und da offensichtlich auch sehr viel Freude dran haben, also die übers Zugucken der eigenen Kinder reinkommen. Also dementsprechend offensichtlich, wenn man einmal da ist, wird man direkt elektrisiert.
Was für ein schöner Effekt, ne? Was, ja. Was sind denn deine ersten Erinnerungen an Feldhockey?
Also die Erinnerung, die ich selbst habe, ist wirklich tatsächlich, meine Mutter hat selbst gespielt, mein Vater war Trainer, dass ich immer mit einem viel zu großen Schläger, der wahrscheinlich so groß war wie ich selbst, und schon irgendwo durch die Halle oder über den Platz gelaufen bin und immer selbst mitgemacht habe, dass ich natürlich überall hin mitgefahren bin und alle haben mit mir gespielt, alle haben sich immer um mich gekümmert. Also da war ich in diesen Teams auch mit dabei. Also ich weiß nicht, wie viele Wochen es nach meiner Geburt war, aber es scheinen wahnsinnig wenige gewesen zu sein, dass meine Mutter schon wieder gespielt hat. Und ich stand da irgendwie hinter der Auswechselbank irgendwie auf dem Mattenwagen und sie hat schon wieder Hallenhockey gespielt und dementsprechend war die Verbindung sofort gesetzt und da war natürlich auch klar, dass ich selbst einsteige und ich glaube mit 3 oder 4 gab es schon die erste Mini-Mannschaft, wo ich mitmachen konnte und dann, ja, war der Pfad geebnet.
Wow, ja.
Cool, krass. Wenn du jetzt so an den Gewinn von der Heim-EM denkst, was schießt dir da zuerst in den Kopf?
Wahnsinnige Energie. Stadion in Mönchengladbach, da haben wir unser eigenes Hockeystadion, gut 10.000 Leute, die ja im besten Sinne angezündet waren. Das war auch so unser Ziel als Mannschaft, wo wir sagten, wir wollen hier richtig Feuer entfachen und die Leute auch extrem mitnehmen und begeistern für das, was wir hier machen und die Art und Weise, wie wir spielen. Ich glaube, das hat die Mannschaft wahnsinnig toll hingekriegt und ja, hat ein fulminantes Endspiel gegen die Niederlande mit einem Penalty-Shootout. Ne? Das ist unser Elfmeterschießen und dann standen natürlich alle da und als dann der Letzte reinging, ja, war die Stimmung einfach herausragend und das war mit einer Mannschaft, wo jetzt glaube ich nicht so viele damit gerechnet hätten, dass wir da einen Titel holen zu dem Turnier. Also war das für uns alle auch nochmal was ganz Besonderes. Plus, wir hatten da zwei super wichtige Spieler, große Persönlichkeiten, die dann auch ihre Karriere beenden durften. Der eine kam aus Mönchengladbach, der andere aus Mülheim, also ein Steinwurf vom Stadion entfernt, also gefühlt im eigenen Wohnzimmer. Also da war ganz viel positive Energie bei. Und ja, also ein Turnier, was, obwohl es nur eine Europameisterschaft war, nicht Olympia oder WM, aber was uns wahrscheinlich allen für immer ganz besonders im Gedächtnis bleiben wird.
Das ist ja auch das Schöne bei solchen Heim-Events oder Veranstaltungen, dass man sie irgendwie dann doch nochmal anders wertschätzt oder anders bewertet oftmals, ne?
Ja, und auch, weil natürlich so viele Leute da sind. Also es gibt natürlich immer mal wieder welche, die so Sandy-positiv Verrückten, die dann auch mal mit nach Indien kommen und sich da auch mal ein Spiel angucken. Aber das ist bei uns schon relativ selten der Fall. Das war bei Paris, Olympia 24 war das so, dass natürlich viele Leute da waren. Aber jetzt mal im Turnier in Deutschland, ich glaube, jeder hatte wahnsinnig viele Family und Friends vor Ort. Von mir waren auch, ja, Familie war da, Freunde waren da. Und also man jubelt immer so grob in die Richtung und denkt, ah, ja, irgendwo da so, ja, ja, hier, mit euch auch, euch nehme ich auch mit. Und dann ist es natürlich eine noch stärkere Herzensangelegenheit als sowieso schon.
Das sind wahrscheinlich die Momente, weil ja auch da schon ordentliche Berichterstattung war, ne? Magenta Sport hat das super abgedeckt, die dann auch zu dir kommen und sagen, ah, wo ging denn der Jubel hin? Kann ich mir vorstellen, ne? Wenn man das dann so wahrnimmt. Ich würde gerne nochmal da anknüpfen. Du hast gesagt, das war nicht unbedingt zu erwarten. Das, ihr seid jetzt nicht als großer Favorit reingegangen. Ab welchem Moment war dir denn klar, da geht wirklich was für uns in Richtung Titel?
Ja, also wir gehen schon immer in ein Turnier rein und sagen, naja, wenn das und das und das alles zusammenkommt und der und der und der sich so entwickelt, wie wir uns das wünschen, dann spielen wir zumindest um einen Titel immer mit. Ich glaube, so viel Selbstbewusstsein hat die Mannschaft schon immer. Aber wir hatten eben auch in dem Jahr davor, gerade nach Olympia, viele Abgänge, viele zentrale Persönlichkeiten, also Typen, die wirklich auch so ein Spiel steuern können und dementsprechend natürlich auch wichtige Spieler einfach auf wichtigen Positionen und das innerhalb eines Jahres neu zu justieren, das ist schon ja, sehr herausfordernd. Deswegen, ja, natürlich hatten wir im Hinterkopf, da geht was und mit, wenn uns die Energie da trägt, dann sowieso. Ich glaube, wahrscheinlich der absolute Knackpunkt war tatsächlich das Halbfinale. Wir haben uns durch die Gruppe immer so ein bisschen auch durchgedribbelt. Last-Minute-Sieg gegen Frankreich, die vermeintlich Außenseiter waren, aber nachher auch sich gut platziert haben. Noch ein Unentschieden gegen England dabei. Und dann war das Halbfinale gegen Spanien. Das war zumindest auch von der Presse hochgeschrieben so unser Angstgegner, weil zumindest statistisch gesehen hatten wir in den letzten Spielen nicht wahnsinnig viele Siege gegen die geholt. Und dann haben wir diese Spanier halt 4-1 besiegt und wirklich nach 8 Sekunden 7 Meter gehabt und ihn direkt reingemacht. Also da war auch richtig Feuer im Kessel, auch von uns und der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Das hat unglaublich Bock gemacht, dieses Spiel. Flutlichtspiel, ne? Da war es irgendwann dunkel und einfach ja, eine ganz besondere Atmosphäre. Und so wie wir da aufgetreten sind, hat man auch den Mut dieser Mannschaft dann wirklich gesehen. Das ist mir immer ein wichtiges Thema, dass meine Mannschaft auch mutig auftritt. Das ist ja auch viel, was ich weiß, was ich kann. Und ich traue mich auch über so einen Berg auch mal drüber. Jetzt ist es super schwer, jetzt ist der Druck groß. Ja, jetzt sind wir live am Freitagabend im Fernsehen und hier sind 10.000 Leute im Stadion. Und dann halt die Top-Performance abzuliefern, das ist auch so das, was mich reizt. Und da hat man gesehen, so, okay, die Jungs glauben hier richtig an sich und die haben Lust, hier richtig was abzufackeln.
Jetzt hört sich das ja so an, als hättest du schon 50 oder noch mehr Jahre Trainererfahrung. Du hast viel Trainererfahrung, aber hast auch einfach sehr, sehr jung angefangen. Man liest über dich, dass du bereits im Alter von 14 Jahren in Velbert die ersten Junioren- und Jugendmannschaften trainiert hast. Wie kam es dazu?
Ach, das war natürlich, weil ich die Verbindung erstmal zum Sport hatte natürlich. Ich hatte auch immer Lust, was weiterzugeben. Mir wurde immer nachgesagt, ich bin auch jemand, der irgendwas führen kann, also klassisch, ne? Kapitän oft, Klassensprecher zumindest eine Zeit lang, ich glaube in der 11. noch Stufensprecher auch, also irgendwie auch für andere Leute nochmal da zu sein, fand ich cool. Und es war natürlich auch so die Gelegenheit zu sagen, super, ich brauche jetzt hier, mache jetzt so einen kleinen Nebenjob und wie irgendwo die einen Zeitungen austragen oder Pizzataxi machen, konnte ich Hockeytrainer sein. Das hat natürlich dann ganz gut zusammengepasst und ja, ich habe eben auch gemerkt, dass ich Leuten natürlich was geben kann, also dass da sich was tut, dass ich was vermitteln kann, aber natürlich, das ist ja das Tolle am Teamsport und das Tolle am Job als Coach, du bist natürlich klassischer Trainer, du machst eine Technik, eine Taktik, du versuchst irgendwie was hier für die Sportart beizubringen, aber natürlich auch zu sehen, so was passiert mit den Menschen als Persönlichkeit, wie entwickeln die sich, was passiert hier im Bereich von Team Spirit und da habe ich auch gemerkt, so wow, das macht ja unglaublich Lust und bereitet wahnsinnig viel Freude, weil du kannst natürlich total viele Hebel in Bewegung setzen und Menschen beeinflussen und ja, das hat mich dann richtig begeistert und dann habe ich da immer weitergemacht. Das sind tatsächlich schon einige Jahre. Letztens habe ich irgendjemand auch darüber erzählt, da hat er so nachgerechnet so und mich gefragt, ah ja, mit Anfang 20 hast du schon Bundesliga auch gemacht und wie alt bist du jetzt? Mein Alter gesagt, und dann so, oh, dann machst du das ja schon fast 20 Jahre. Ich so, ach du Kacke, ja,
ja
ne? 20 Jahre bin ich jetzt schon in dem Bereich drin und dementsprechend, ja, irgendwie ist schon ein bisschen Erfahrung da, aber das war letztendlich der Antritt. Ich glaube immer wieder, so ist jetzt auch, die Menschen machen es. Also die Menschen, mit denen ich was anschieben kann, die begeistern mich mehr als alles andere.
Ab wann hast du gemerkt, dass die Trainerlaufbahn was für dich ist?
Ja. Das war tatsächlich nie so richtig geplant. Also natürlich war geplant, ich mache das jetzt mal hier nebenher und fand das auch mal schön. Und habe dann aber Jura studiert und war dann auch eigentlich da ziemlich gut drin und hatte auch sehr viel Freude an Jura und war schon auf dem Weg zum ersten Staatsexamen, habe ganz brav mein Repetitorium gemacht. Also da gibt man ja schon ordentlich Kohle für irgendwelche Privatlehrer aus, um dann da aufs Examen vorbereitet zu werden. Und da ist dann die Mannschaft von Uhlenhaus Mülheim auf mich zugekommen, Rekordmeister, erste Bundesliga. Da hatte ich einige von dann auch in der Jugend trainiert. Dann nachher selbst bei Mülheim gespielt und dann war ich Jugendtrainer auch in Mülheim und ja, die haben mich dann irgendwann angequatscht und gesagt, André, das wäre doch super, wenn du jetzt hier mal die ersten Herren übernehmen könntest in der Bundesliga. Da war ich 22, 23 und habe dann gesagt, nee, Freunde, auf gar keinen Fall. Ich mache Jura, ich muss hier meine große Hausarbeit gerade schreiben, mit der habe ich genug Probleme und außerdem will ich ja auch meinen Abschluss machen und nee, das könnt ihr vergessen. Haben sie so lange an mir rumgebohrt. Ich war auch Co-Trainer vorher, muss man sagen, dass irgendwann klar war, morgen ist gefühlt so Saisonauftakt und wir brauchen jetzt hier jemanden, der das macht. Und dann war es so, ja gut, ein Jahr ist ja auch cool, Bundesliga-Trainer mit Anfang, Mitte 20. Das ist ja auch eine tolle Herausforderung. Und irgendwie das mal mitzunehmen als Erfahrungswert, fand ich auch super. Habe ich gesagt, gut, ihr habt jetzt ein Jahr, einen neuen Trainer zu finden. Ich war so ein Jahr und ja, Ende der Geschichte. Aus dem einen Jahr sind 7 Jahre geworden. Irgendwann habe ich das ja hauptberuflich letztendlich gemacht und so bin ich dann hier reingekommen. Also letztendlich auch, weil die Leute ja offensichtlich irgendwas in mir gesehen haben und natürlich auch irgendwie ein bisschen Not da war. Aber ja, dass das dann auch so wunderbar funktioniert hat, hat letztendlich mir quasi diese Tür geöffnet.
Dann hast du da zu gut abgeliefert offensichtlich in dem Jahr, wobei ich mir vorstellen kann, so in den Anfängen als Trainer gehört auch immer was Lehrgeld dazu. Ja, also da werden bestimmt auch Fehler bei gewesen sein, die du gemacht hast. Woran erinnerst du dich, was am Anfang vielleicht nicht so funktioniert hat, gerade jetzt mit der Erfahrung von heute?
Ja, ich war früher, weil ich auch noch ein ganz anderer Trainertyp. Also ich glaube, wenn ich Leuten heute davon erzähle, wie ich Teams sehe, wie ich den Umgang mit Menschen sehe und die haben mich vielleicht vor 20 Jahren erlebt und wenn die sagen, das ist ja eine schöne Geschichte, die der erzählt, aber das hat er ja ganz anders gemacht. Also früher war ich sehr direktiv. Also ich habe ganz klar vorgegeben, so läuft's, sehr viel Input auch. Also da gab es 2,5 Stunden Training und danach noch eine Stunde Videobesprechung bis 23 Uhr. Und wie die Leute sind wahrscheinlich reihenweise eingeschlafen bei mir. Und natürlich habe ich versucht, auch meine Autorität darüber hinzukriegen, weil ich dachte, ich habe sie nicht übers Alter, diese natürliche Autorität. Also habe ich sie halt fachlich letztendlich und habe versucht, mir wahnsinnig viel an Wissen reinzuhauen, viel Video geguckt und habe versucht, das 1:1 weiterzugeben. Ein Stück weit ist der Fehler natürlich auch entstanden, weil ich habe es ja nicht anders gelernt. Also auch viele meiner Coaches waren so, alle Bildung funktioniert ja leider Gottes auch so sehr viel. Also ne, das war, einer steht vorne, einer erzählt, einer macht die Ansagen. Das ist ja letztendlich 1:1 kopiert, unser altes Schulsystem auch ein Stück weit. Und deswegen habe ich das so weitergegeben und es hat auch Entwicklung gebracht. Aber wir sind dann von einem Aufsteiger, der sich so eben in der Liga gehalten hat, auch 3-mal ins Finale um die deutsche Meisterschaft gekommen. Aber sind auch 3-mal hintereinander gescheitert und spätestens nach dem 3. Mal war das so, dass ich gedacht habe, so uff, okay, jetzt muss ich vielleicht auch mal was hinterfragen und habe dann schon versucht, meinen Stil auch einigermaßen zu verändern und versuche mehr auf die Leute einzugehen. Aber ja, also ich glaube, die Fehler, die ich gemacht habe, war zu viel zu wollen und zu viel alleine vorzugeben und für alles die Verantwortung auch zu übernehmen. Also ich bin dann, also wenn wir am Wochenende ein Spiel hatten, Samstagnachmittag, dann bin ich Samstagabend nach Hause gekommen, hatte absolut schlechte Laune und die hat auch bis mindestens Mittwoch angehalten und alle mussten mit mir auch schlechte Laune zusammen haben.
Ich nehme an, jetzt, bei einer Niederlage, ne?
Ja, ja, sorry, ja, wenn wir noch Spiele gewonnen, dann war es okay. Aber ich habe natürlich auch überall die Fehler bei mir gesucht und das war auch irgendwie so diese, ja, diese alte oldschool gesehene Position von einem Chef, der ist für alles verantwortlich, also habe ich auch gedacht, ich bin auch für alles verantwortlich. Bei der Niederlage und das hat mich auch echt was gekostet, muss ich sagen. Also das ist natürlich dann auch kein schönes Leben, wenn die Hälfte der Woche schlechte Laune hat, nur weil ein Hockeyspiel so oder so ausgegangen ist und manchmal sind da ja Nuancen bei, die du ja überhaupt nicht im Griff hast. Ja. Und das hat mir danach irgendwann geholfen zu sagen, was habe ich denn hier eigentlich im Griff? Das ist so ein hyperkomplexes System von vielen Menschen zusammen. Die spielen auch noch gegeneinander, dann haben wir auch noch Schiedsrichter und so weiter und irgendwie hast du sehr wenig in der Hand und als ich das begriffen habe, hat mir das mein Leben und auch mein Trainerleben einfacher gemacht.
War das, nochmal kurz eingehakt, war das bei dir auch als Spieler schon so? Weil du warst ja auch, also haben wir ja schon drüber gesprochen, dass du früh angefangen hast. Du hast auch Bundesligaspiele gemacht, auch in Mülheim. Dann kam ein Kreuzbandriss mit 18, der dich dann ausgebremst hat. Aber warst du ein ähnlicher Charakter als Spieler, wie dann in den Anfangsjahren als Trainer?
Ja, ich glaube, ich bin schon ein klassischer Leistungssportler gewesen, der Competition mag und auch Competition fühlt. Das ist auch bis heute noch so, dass mir nachgesagt wird, also wenn da, weiß ich nicht, mit Freunden das Siedlerbrett auf den Tisch kommt und da wird Siedler gespielt und irgendwie keiner will mit mir Lehm tauschen, dann ist auch schlechte Laune am Tisch. Also, oder eine einfache Partie Tischtennis. Da gibt es auch Leute, die sagen, ach, wir spielen mal ohne Zählen mit dir, André, das ist auch vielleicht besser. Also ja, Competition fand ich schon immer gut und ich kann mich auch in Sachen reinbeißen. Und das war, glaube ich, insgesamt eine Entwicklung, die ich ja später gemacht habe, ja.
Jetzt hast du das ja schon so ein bisschen angesprochen, aber wenn du jetzt zurückschauen würdest, du hattest ja viele verschiedene Stationen, wo du als Cheftrainer unterwegs warst. Welche Fehler, würdest du sagen, hast du am Anfang deiner Trainerkarriere gemacht, die du jetzt vielleicht anders machen würdest?
Ja, also ich glaube, der eine Punkt gerade schon dieses, wie viel haue ich auf Jungs auch drauf, wie viel gebe ich denen mit? Es gibt immer noch, es gibt Spieler, die habe ich schon in der U18 trainiert. Die trainiere ich jetzt heute wieder, also oder immer noch. Und da kriege ich manchmal auch so, ja, weißt du noch, wie du damals bei dem Spiel hast du mir den und den Spruch auch um die Ohren gehauen, wo ich heute denke so, oh Gott, das habe ich wirklich gesagt. Also was habe ich dem dann damit mitgegeben, außer vielleicht Verunsicherung und ein paar Lacher bei anderen mitzubekommen. Aber das ist schon etwas, was ich heute sagen würde, sozusagen dieser Unterschied ist, also gebe ich denen eigentlich Sicherheit und oder verunsichere ich Menschen? Und das ist natürlich auch die Art, wie ich kommuniziere. Ja. Das finde ich schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ich glaube, das ist eine Art und Weise vom Coaching. Ich entscheide alles zu, ich lasse andere jetzt was entscheiden, hinzu ist eigentlich ein Safe Space, was wir hier hinkriegen und können die Leute entsprechend auch sich hier entfalten, frei sein und gerne kommen. Und das ist mir auch wichtig, dass ich bei dem, was du gerade gefragt hast, so, ja, wie viel Competition ist da drin? Mhm. Und das muss man ja sagen, eigentlich ist das ja für mich als Bundestrainer jetzt mein Hauptziel gerade, was mir von oben mitgegeben wird, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, jetzt ist mir natürlich auch wichtig, dass wir am Ende was gewinnen. Da weiß ich ja, dass wir dafür stehen und auch irgendwie ein Leistungsteam sind. Aber mir ist, ich sage, mindestens genauso wichtig, dass die Leute gerne zu uns kommen. Also, dass sie sagen, hey, hier ist ein Lehrgang, ich bin gerne da. So, das Umfeld ist cool, die Leute sind cool. Die Spieler, irgendwie der Staff, wir verstehen uns, wir sind eine Einheit. Wir reisen 100 Tage pro Jahr durch die Weltgeschichte gemeinsam und haben ganz schön viel Zeit zusammen. Das sollte sich auch gut anfühlen. Und dass mir das genauso wichtig ist wie am Ende das Ergebnis, das ist sicherlich auch eine Entwicklung, die ich gemacht habe, mit dem schönen Nebeneffekt, wenn Leute gerne kommen und sich wohlfühlen und sich sicher fühlen, sind sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch erfolgreich am Ende. Das kommt noch dazu, aber ich glaube, sozusagen, das hat schon meinen Blickwinkel komplett verändert. Ja.
Wie komplex ist es, wenn man ja mal davon ausgeht, dass jede Mannschaft oder jede Nation ja irgendwie dazu tendiert oder dazu da ist, etwas zu gewinnen? Wie komplex ist es dann, diesen Spaßfaktor gegenüber anderen zu vertreten und aber auch dafür einzustehen, wenn ja die Fakten eigentlich das sind, worauf man sich stützt?
Ja, das ist eine schöne Frage, die wir natürlich auch ein Stück weit bei uns diskutieren, weil erstmal so bei uns vom Setup, ich habe jetzt schon vor Olympia gesagt, sage eigentlich vor allen Turnieren, ab dem Viertelfinale gibt es bei uns nur 50-50 Spiele. Also so wie du es beschreibst, ist es total eng, alle sind ganz nah beieinander, jeder kann gefühlt jeden schlagen und dann sind es ja die Kleinigkeiten, die entscheiden. Und das ist auch bei uns interessant, weil ich werde auch immer mal wieder gefragt, so, oh, jetzt brauchen wir mal wieder eine klare Ansage, jetzt muss ja mal jemand hier mal auf den Tisch hauen und durchgreifen und Konsequenzen ziehen. Also das merkt man auch, dass es natürlich auch Spieler gibt, die sagen, ja, ich komme auch aus diesem System, wo ich den Eindruck habe, das hilft. Das hat mir ja geholfen, dann hilft das ja auch anderen. Und natürlich ist auch Klarheit und eine Struktur vorgeben und genau zu wissen, das ist hier unser Rahmen, in dem bewegen wir uns und das auch zu kommunizieren, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich finde, erstens, das gibt ja alles nicht allein eine Person vor, sondern das sollten, wo ist unser Rahmen, was ist unsere Kultur, da sollte ja die Mannschaft bei mitmachen letztendlich. Deswegen gebe ich noch manchmal so Fragen wie, ja, jetzt brauchen wir aber mal eine Ansage, sage ich, Moment mal, aber wer, also warum mache ich die und warum sanktioniert ihr nicht untereinander? Ihr habt doch die Vorgaben gemacht, wollt ihr da nicht mit einsteigen und dementsprechend euch auch darüber Feedback geben und auch konstruktiv, wertschätzend, aber auch konfrontativ miteinander umgehen. Und dass das, glaube ich, am Ende kulturprägend ist, eben nicht nur von jetzt haben wir Klarheit hin zu, ihr alle macht mit und ihr alle dürft beteiligt sein und ihr alle könnt euch auch selber mal eine Ansage machen, glaube ich, viel, viel mehr letztendlich hilft. Und das System, ich glaube, am Ende brauchen die Leute auch Erfahrung darin, dass sie sagen, irgendwie ist es ein cooles System, wenn es nicht nur darauf ankommt, dass hier mal drauf geknüppelt wird, sondern dass sie merken, hey, wir können auch gut und fair und offen miteinander umgehen. Mhm. Hier kann auch Freude einer der Kernantriebe sein von uns. Und gleichzeitig führt das zum Erfolg. Und ich glaube, das ist auch ein Mix, den wir alle erfahren müssen. Das ist ja wie immer bei irgendwelchen Prozessen, die anders sind als das, was wir vorher gemacht haben, brauchst du diese kleinen Wins zu, ah ja, das fühlt sich gut an, das machen wir jetzt weiter. Und dementsprechend trage ich das dann auch bei anderen ja. so in den nächsten Schritt rein.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann legst du auch Wert darauf, eben bewusst die Spieler mit einzubeziehen, weil sie dann auch eine gewisse Weiterentwicklung dadurch durchlaufen, was ja letztendlich wahrscheinlich auch zum besseren Teamgefüge beitragen kann, nehme ich mal an, oder?
Absolut, und zu mehr Identifikation auch. Ja. Also das war letztendlich der Schritt so von meiner alten Herangehensweise von ich entscheide alles, ich bin ja auch verantwortlich, alle erwarten von mir, weil ich ja der Cheftrainer bin, dass ich dieses und jedes mache und entscheide, war meine Logik irgendwann, auch jetzt als ich bei der Herren-Nationalmannschaft eingestiegen bin, zu sagen, naja, guck mal, ihr steht ja auf dem Platz und ihr entscheidet ja alles. Das heißt, ihr berührt den Ball, ihr schießt die Tore. Und das ist ja das Schöne, der Chef im Sport hat ja gar keinen unmittelbaren Beitrag zu dem, was da passiert. Also ich darf ja gar nicht auf den Platz drauf gehen. Und trotzdem war die Logik, die entscheiden am Ende alles. Also das Ergebnis ist zu 100% nur von Spielern unmittelbar abhängig und wirklich zu 0% unmittelbar vom Coach. Aber der Coach hat trotzdem alles drumherum mit seinem Staff entschieden. Und das fand ich komplett unlogisch irgendwann und habe halt gesagt, so pass auf, das Thema, was trainieren wir eigentlich, welche Taktik spielen wir eigentlich, aber eben auch zum Beispiel diese sozialen weichen Faktoren, wie gehen wir miteinander um, was haben wir für eine Kultur, wie konfrontieren wir uns und so weiter, wie planen wir, wie sieht ein guter Tagesplan aus, wie ist ein guter Jahresplan und so weiter. Ich habe gesagt, okay, herzlich willkommen, ihr dürft bei allem mitmachen, bei allem mitentscheiden. Bestimmt gibt es auch mal so ein Rad, wo wir sagen, hier ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr, da auf Augenhöhe, hier frage ich mal nur nach, da dürft ihr komplett selbst entscheiden, aber letztendlich ist überall erstmal gerade die Tür auf, dass die, außer bei Nominierung, ist glaube ich das Einzige, wo es komplett noch bei uns liegt, wo das Rädchen zu ist, ansonsten können die überall gerade mitmachen. Und das führt natürlich dazu, ne, es gibt dieses alte Bild, es gibt ein Coaches-Team oder ein Players-Team und das ist halt ein Players-Team, das ist deren Ding, die sind davon überzeugt, wir machen trotzdem unseren Job, wir bereiten Taktik vor, ich mache Videoanalysen mit meinen Leuten und so weiter. Natürlich machen wir noch einen Großteil des Trainings, aber die dürfen uns sagen, was sie denken und was sie brauchen, weil spielen wir eine Taktik, die nur der Trainer gut findet, aber die Spieler nicht, dann wird das wahrscheinlich nicht mit der maximalen Überzeugung sein. Und wir brauchen ja ganz viel Mut auch auf dem Platz, dass sie sich was trauen und was durchsetzen. Und dann müssen die auch beteiligt sein. Und ich glaube, dass dieser Schritt uns auf jeden Fall extrem geholfen hat. Und das zum Beispiel auch zu der Frage davor, im Vergleich zu den anderen, das, glaube ich, auch ein Wettbewerbsvorteil geworden, dass wir das gemacht haben. Das mussten wir alle miteinander erfahren. Ich musste ja auch sehr viel loslassen natürlich, weil am Ende habe ich nicht mehr so viel Hebel in der Hand. Aber die Leute, und das war für uns alle natürlich eine Entwicklung, die wir machen mussten. Aber wir haben eben auch gemerkt, so, wow, das tut den Leuten gut, da wachsen Leute richtig, da sind wir wieder Freude dabei, da zu sein, die kommen gerne und die sind auch, glaube ich, mit einer anderen Überzeugung auf dem Platz.
Und das ist ja was durchaus, also es macht total Sinn, wenn man dir dabei zuhört, aber es ist eben nicht so üblich, ne? Welche Widerstände hattest du denn oder hattet ihr am Anfang dann auch zu, ich sag mal jetzt mal, bekämpfen oder zu überwinden mit diesem, das ist ja auch so gelabelt oder wird auch viel kommuniziert nach außen, der kooperative Führungsstil von dir. Was erinnerst du? Was war am Anfang auch schwierig?
Naja, die Leute sind das ja nicht gewohnt. Also ich bin auch mal am Anfang noch in einer anderen Mannschaft in so ein Meeting reingegangen, habe so ein bisschen hingelegt, so guck mal, das und das sind die Taktiken, die wir heute hier spielen können. Welche denkt ihr, wollt ihr spielen? Was wollen wir heute machen? Und habe so reingefragt, mal in die Gruppe. Und es war absolute Stille im Raum und Schweigen. Und dann hat irgendwann, ich glaube, mein Abwehrchef hat dann irgendwann gesagt, so ja, wie? Sag du doch. So, du bist doch der Trainer.
Sollen wir jetzt deinen Job machen?
Sollen wir denn jetzt hier die Taktik erzählen? Du bist doch der Trainer, du machst ja die Taktik.
Ja.
Und ich sage, naja, du bist doch der Abwehrchef, du steuerst doch auf dem Platz alles. Du sagst doch, der Ball muss dahin gehen, damit wir dahin verschieben, damit der am besten genau in deine Vorhand geht. Und dann haben wir das mal aufgebrochen und haben mal nachgefragt. Und dann habe ich versucht, sie natürlich auch erstmal davon zu überzeugen. Mit dem Ergebnis, ein paar Wochen später stehe ich bei der nächsten Spielbesprechung hinten im Raum und gucke alles an und er steht mit der Taktiktafel vorne und sagt, ja, jetzt muss der Ball dahin gehen, jetzt muss er dahin gehen und so hätte ich das gerne. Und dann war das plötzlich sein Spiel, was wir gemacht haben. Also diese Widerstände waren natürlich da. Ich hatte jetzt zum Beispiel Bei der Nationalmannschaft war es insofern ein bisschen einfacher, weil da war die Veränderungsbereitschaft sehr groß, weil die jetzt in den Jahren davor nicht zumindest die letzten ganz großen Erfolge eingefahren haben. Und das ist ja auch der Klassiker, ne? Leidensdruck hoch, gleich Veränderungsbereitschaft hoch. Kaum hatten wir viel gewonnen, dann sind wir Weltmeister geworden, Europameister geworden, zumindest mal Silber bei Olympia. Und dann war, ja, jetzt brauchen wir auch nicht mehr so viel mitmachen, jetzt wissen wir, wie es geht. Und da war das wieder ein bisschen anders. Und ich versuche jetzt auch die Leute wirklich auch mehr da abzuholen, eben nicht über diesen Druck, so, ja, wenn du das und das nicht machst, guck mal, in den letzten 10 Jahren hast du ja keinen Titel geholt, deswegen geh mal lieber mit jetzt, sondern die auch da zu fragen, auch in diesem Prozess zu fragen und mitzunehmen, so, naja, wer bist du eigentlich? Wofür stehst du hier? Wie möchtest du dich eigentlich einbringen? Wie kann das hier mehr dein Team werden? Was sind denn deine Ideen eigentlich, die du hier zum Tragen bringen möchtest? Das ist doch erstmal cool. Und am Ende ist es wirklich insofern auch simpel, weil es sind wirklich diese Small Wins, die wir erstmal versuchen einzufahren. Also ich gebe den Leuten am Anfang was, wo ich sage, das ist mir jetzt egal, ob die jetzt A oder B entscheiden. Und das hat auch keinen großen Einfluss erstmal. Aber der entscheidet was. Der sagt, ich entscheide. Das wird auch wirklich umgesetzt. Also ich werde nicht nur gefragt und gesehen. Ich werde hier auch wirksam. Und das klappt. Das gibt mir erstmal ein gutes Gefühl. So, oh, okay, meine Entscheidungen sind hier plötzlich Teil des Prozesses. Und das ist übrigens egal, ob jetzt Hockey, Fußball, Sport, Business, was auch immer, das ist überall gleich. Wenn ich was entscheiden darf, dann ist es natürlich mehr mein Ding, mein Unternehmen, mein Team und so weiter. Ja. Dann mit den nächsten Schritten wurden die immer größer, bis hin, dass sie dann plötzlich bei der Weltmeisterschaft mir in irgendwann anderen in Sachen ranquatschen und sagen, ja, der und der, der muss jetzt auf den Platz, ne, der muss jetzt mehr spielen, wir wollen, dass der weiter die Ecken schießt und so weiter. Was mir aber auch geholfen hat, weil plötzlich in schwierigen Phasen des Turniers, wo ich denke so, boah, jetzt muss ich eine hammerschwere Entscheidung alleine treffen, ich plötzlich fast ungefragt Feedback bekommen habe von, nee, so machen wir es. Und wir dann gemeinsam getragene, schwierige Entscheidung haben, wo ich halt auch merke, selbst wenn die scheitert, die kann ja mal scheitern, die Entscheidung. Ist ja nicht so, dass wir, nur weil wir mit vielen entscheiden, dass wir immer richtig entscheiden. Aber wenn die scheitert, weiß ich, wir haben uns gegenseitig hinter uns. Also ich habe meine Leute im Rücken oder die haben mich im Rücken, wenn sie was entscheiden. Und das macht natürlich erstmal Entscheidungen, die sich sicher anfühlen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ja ein starkes Team ausmacht, dass wir uns unterstützen in schwierigen Momenten.
Erstmal Respekt für diesen Wandel. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, die sich dann so ehrlich machen können und sagen können, okay, ich muss mich, so wie sich das für mich angehört, um 180 Grad verändern, wenn ich möchte, dass meine Teams sich wohlfühlen. Also Respekt dafür. Wo hast du diese Grenze gezogen, wenn du jetzt sagst, ja okay, irgendwann kamen immer mehr Anknüpfungspunkte und Vorschläge, wie man das machen kann. Wo ziehst du als Trainer? Ja, weil das frage ich mich dann. Wo zieht man dann die Grenze? Oder ist die so fließend, dass du sie gar nicht ziehen kannst?
Ja, ich würde wirklich sagen, es gibt keine, außer bei dem Thema Nominierung. Da auch vielleicht das kurz erklärt, warum machen wir es da nicht? Weil auch die Spieler selbst sagen, ich möchte nicht eine Nominierung für Olympia mitentscheiden, weil ich entscheide ja, vielleicht müsste ich, wenn ich total rational denke, gegen meinen besten Kumpel entscheiden, weil und mein Zimmernachbar. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, ich sehe den nicht ganz im Team, aber das ist nicht meine Aufgabe, das möchte ich nicht. Also das ist eine Konsequenz, die möchte ich nicht ziehen. Ich finde, grundsätzlich kann man das in gewisser Weise sogar machen. Es gibt ja Unternehmen, die machen auch Peer-Recruiting, die sagen, okay, das Team muss ja wissen, wen es braucht. Also kann es auch selbst entscheiden, wen sie dazuholen und wen sie rausnehmen grundsätzlich. Aber das ist eigentlich das Einzige, wo es eine Grenze faktisch gibt, auch weil die Mannschaft sie gezogen hat. Und ansonsten ist die Grenze auch viel durch das Team gezogen, würde ich sagen, weil die zum Beispiel auch in der Entwicklungsphase hin zu einem Turnier machen die super viel und gerne mit. Im Turnier selbst sagen die, hey, wir haben ja gerade so viel an der Backe, erstmal unser eigenes Zeug hier jeden Tag auf dem Platz zu erledigen. Da kannst du uns gerne mal konsultieren, das ist sozusagen die größte Beteiligungsstufe. Frag mal nach, hey, wir wollen die und die Taktik spielen jetzt im Olympiafinale. Was denkt ihr dazu? Und dann sagen die, ja, finden wir super oder lass nochmal diskutieren oder auf keinen Fall fühlen wir uns nicht wohl mit. Das gibt es dann schon nochmal kurz. Aber ansonsten sind wir als Trainer dann im Turnier auch ein bisschen mehr gefragt. Aber ansonsten dürfen die explizit bei allem kommen. Das führt auch manchmal dazu, dass manchmal ich Hinweise und Kommentare kriege, wo ich sage, ah, das ist ja eigentlich gar nicht dein Business hier. Das sind natürlich so ein bisschen so die Geister, die ich rief, wo ich aber auch sage, ey, danke für den Hinweis, nehme ich mit auf, sehe ich aktuell auch nicht. Also das ist auch die Stufe, ihr dürft mir alles sagen und das ist auch erstmal okay. Also mir ist eben auch wichtig, dass wenn jemand kommt, dass das denjenigen auch nicht auf die Füße fällt. Also zum Beispiel auch Kritik an mir. Das wäre ja toll, wenn die irgendwann sagen, also toll, schade für uns, aber wenn die sagen, ey, das Training, die letzten 3 Tage Training, da habt ihr überhaupt nicht die Themen gemacht oder es war total langweilig oder zu anstrengend oder zu locker. Das sind alles Sachen, die ich schon mal gehört habe in den letzten Jahren. Wo ich immer sage so, okay, dann will ich euch rechtzeitig fragen, kommt auch gerne, weil das hilft mir ja, weil ich kann ja, wenn ich jetzt 2 Jahre lang an einer Mannschaft vorbei trainieren würde.
Ja, dann hast du sie auch verloren, ja.
Genau, also erstmal denken die irgendwann, oh Gott, wie schlecht ist der eigentlich? Dann entwickeln wir uns ja auch gar nicht dahin, wo wir uns rein entwickeln wollen und wir wollen uns ja besser machen und die müssen ja wissen, wo sie besser werden wollen. Und deswegen ist eigentlich grundsätzlich, würde ich sagen, nächstes Mal müsst ihr einen Spieler einladen, mal hören, ob der das auch so sieht.
Sehr gut.
Aber eigentlich würde ich sagen, erstmal per se gibt es nicht die eine Grenze, sondern die Tür sollte eigentlich hier immer auf sein für alle Ideen und alle Meinungen. Vielleicht doch eine Sache zeitlich begrenzt, wenn wir gerade irgendwie noch 5 Minuten zu spielen haben und im WM-Halbfinale sind und dann kann jemand kommen und sagen, Mensch, ach, ich spiele ja gerade Sturm, aber im Mittelfeld fühle ich mich viel wohler. Ich gehe heute mal ins Mittelfeld. Da würde ich sagen, das ist jetzt ein Thema, wo du sagst, nee, das ist ein bisschen zeitkritisch. Zum nächsten Turnier können wir gerne über deine Position reden. Manchmal sind Rollen natürlich auch verteilt. Dabei ist auch die Mannschaft beteiligt, zu sagen, das ist jetzt dein Job fürs Turnier. Das erwarten wir von dir als Typ, als Persönlichkeit. Das ist deine Hockeyaufgabe. Und dann ziehst du das auch bitte durch. Und dann ist jetzt nicht so viel Raum für Diskussion. Das ist, glaube ich, die Logik vom Sport, dass man da nicht so viel machen kann. Aber klar, gibt es auch manchmal Hinweise auf dem Weg in die Kabine. Ey, ich will mal in der Halbzeit was sagen. Ich will in der Viertelpause was sagen. Mhm. Kriegen wir das hin? Ich glaube, wenn das gut strukturiert ist, geht es grundsätzlich immer.
Cool. Weil sich ja auch jemand an einem Tag dazu irgendwie besonders dafür wohlfühlt, ne, oder motiviert fühlt, wie du gerade schon sagst, dann die Gelegenheit zu geben. Du hast eben erwähnt, es geht ja auch darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln, sich zu verbessern. Woran arbeitet ihr gerade bei der Nationalmannschaft?
Ja, der gerade angesprochene Prozess der Veränderung, der ist nochmal weitergegangen. Ich habe ja schon gesagt, wir hatten nach Olympia schon einige wichtige Persönlichkeiten verloren, die dann auch noch gute Hockeyspieler sind, zufälligerweise. Und das hat sich jetzt nach der EM nochmal fortgesetzt. Also da die angesprochenen Jungs, Mats Grambusch, Kapitän, sozusagen der zentrale Mann in jeglicher Hinsicht als Spieler auf dem Feld und auch als Persönlichkeit, so unser großer Magnet hat aufgehört. Lukas Windfeder, einer der top-zentralen Abwehrspieler, der jahrelang auch mit seiner Haltung so das Team geprägt hat, ist weg. Jetzt haben wir noch einen super wichtigen Spieler mit Gonzalo Payat, der sich verletzt hat. Unser Eckenschütze, also der schon für die meisten Tore auch zuständig ist. Plus die ganzen Abgänge nach Olympia. Also der Umbruch ist gerade groß und stark. Weil eben nicht nur da und da, kannst du sagen, da sind jetzt 2 weg und dann setzt du 2 neu ein und dann ist ja damit, wenn einer rausgeht, gehen ja direkt 5, 6 Verbindungen auf dem Platz verloren. Und wenn 2 weggehen, sind schon mal 10 Verbindungen nicht mehr so stark, wie sie sich natürlich jetzt über viele Jahre aufgebaut haben. Und das muss man natürlich erstmal spielerisch hinkriegen. Aber eben auch in der Frage, wer steuert eigentlich jetzt so ein Team? Also was passiert denn jetzt? Wir liegen 5 Minuten vor Schluss mit einem Tor hinten. Welche Art von Mentalität brauchen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Welche Pläne ziehen wir aus der Tasche? Da ist ja dann in der Vorbereitung auch der Coach gefragt, aber in der Umsetzung am Ende die Mannschaft. Und irgendwie hat gefühlt fast jeder jetzt gerade eine neue Rolle bekommen, weil die klassische Führung, die wir vorher hatten, gab es nicht mehr. Das heißt, die so darunter waren oder so mittleres Management waren, die sind jetzt die absoluten Führungspersönlichkeiten geworden. Die noch nicht so viele Jobs hatten, sind jetzt so in der vermeintlich 2. Reihe dahinter. Also da guckt man auch schon sehr, sehr viel drauf. Und das ist natürlich für jeden gerade ein neuer Auftrag, wo die sich auch total viel einbringen wollen, aber gleichzeitig von, ich muss jetzt hier was steuern, ich muss was erklären, ich möchte irgendwie mitmachen, ich habe eine Meinung hierzu, ich möchte Leuten helfen. Am Ende, das ist so meine Definition von Führung auch, ich möchte andere Leute besser machen, das wollen die natürlich dann auch. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, naja, ich muss aber immer noch sehr, sehr gut Hockey spielen, also auf absolutem Weltklasse-Niveau, plus dieses Steuern alles zusammen, das ist natürlich für viele gerade neu. Und das entwickelt sich aber auch gerade. Und das ist ein extrem spannender Prozess. Also das ist auch das, was mir am meisten Freude bereitet. Klar, ich mache gerne auch die Taktikbesprechung und wir gehen das nochmal hier durch oder diskutieren mit meinen Trainern, wie wir das angehen können. Aber jetzt zu sehen, was da gerade so in dem Team passiert, auf dieser persönlichen, vermeintlich weichen Ebene, wie die sich einbringen, wie sich Menschen gerade entwickeln. Also vielleicht auch Leute, wo du vielleicht vor ein paar Jahren gesagt hättest, das wird niemals eine Führungspersönlichkeit und jetzt die Nationalmannschaft gerade steuern und zwar in hervorragender Art und Weise steuern. Das sind natürlich so Momente, da geht mir auch als Coach das Herz auf und das schon unabhängig davon, ob wir dann jetzt die großen Spiele gewinnen, weil du ja merkst, offensichtlich hat sich da was bewegt in einer Mannschaft eben auch mit einer unglaublich großen Unterschiedlichkeit an Personen, sehr vielen unterschiedlichen Meinungen auch. Die versuchen wir alle viele mitzunehmen, viele zu hören. Wir werden nie Einigkeit zu 100% haben, das auch immer allen klar zu machen. Auch Leute, die sagen, ja, ich will aber, dass ich jetzt auch gehört werde, dass ich mich durchsetze und denen auch klar zu machen. Das geht auch gerade nicht immer und das ist gerade auch ein Prozess, der natürlich auch Reibung hat, die auch anstrengend ist, aber die natürlich auch herausfordernd ist, aber auch ganz viel Freude bereitet, weil am Ende müssen wir uns dann irgendwie darauf so, das ist jetzt der Weg Richtung Weltmeisterschaft und der ist noch unbestimmt. Also wir wissen noch nicht so richtig mit wem und wie der aussieht und ja, da freue ich mich sehr drauf gerade.
Wow, das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Phase. Wir können gerade mal hier bei uns im Podcast unser ziemlich sportliches Freundschaftsbuch aufschlagen und gemeinsam ausfüllen. Johnny, ich habe die Vermutung, bei dem ersten Punkt können wir wahrscheinlich die Antwort selber schon eintragen.
Ja, also ich würde auch sagen, dass deine erste Sportart, wenn ich jetzt raten sollte, wäre Hockey.
Meine erste Sportart, die ich gespielt habe, war Hockey, sehr wahrscheinlich. Ja, vielleicht habe ich irgendwo auch mal gegengetreten, dann wäre es wahrscheinlich Fußball gewesen. Das kann ich evolutionär schwer zu sagen, ob erst der Schläger oder erst der Fuß irgendwo gegengetreten hat, aber ich fürchte, ich habe Ärger gekriegt, wenn ich den Fuß benutzt habe, weil das ist ja verboten im Hockey.
Oh ja, ja. Dann mach doch direkt mit dem zweiten.
Dann mache ich mit dem zweiten weiter und zwar mein schönster Sportmoment.
Da gab es natürlich einige, muss ich sagen. Also ich schwanke gerade zwischen Weltmeisterschaft und Olympia, muss ich sagen. Die waren beide fantastisch. Ich nehme auch ganz bewusst, weil es wirklich noch auch ganz viele davor gab. Es gab immer mal wieder, ich habe ja auch viel Jugendmannschaften gemacht, sogar auch eine deutsche Meisterschaft, die wir am Ende nicht gewonnen haben, aber wo irgendwie ein unglaublicher Spirit so in dem Team war und irgendwie Leute groß geworden sind und gewachsen sind. Das fand ich auch mal fantastisch, muss ich sagen. Ich war bei der Damen-Nationalmannschaft dabei. Wir haben völlig sensationell Bronze gewonnen, hätten auch fast das Finale erreicht. Also das war auch immer was dabei, was ganz besonders mit den Teams passiert ist. Wenn wir jetzt so gucken, größer Moment, am meisten Aufmerksamkeit. Damals wahrscheinlich schon Olympia 24. Das Stadion war fantastisch, die Stimmung war riesig. Es war für viele Leute um die Ecke, wir kannten viele Menschen. Und erstmal die Olympiade, die hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja.
Ja, das sieht doch gut da aus, wenn man das so eingetragen hat. Dann machen wir weiter mit, das war mir echt peinlich, allgemein oder im Sport?
Echt peinlich. Also eine Sache, in der ich per se schlecht bin, ist, sich Namen zu merken, muss ich sagen. Und wenn ich Leute schon irgendwie dreimal getroffen habe und immer noch sie anspreche und den Namen nicht weiß, ist bei mir wirklich ein Klassiker. Und ich manövriere mich immer ein bisschen drumherum.
Wie machst du es? Was gibt's einen Trick oder so?
Ja, nicht den Namen sagen oder dann irgendwie noch mehr jemand Neues dazukommt. So, hoffentlich muss er sich nochmal neu
finden. Ja.
Dann kann ich es nochmal machen.
Geht mir genauso.
Ja. Ich habe so einen rausgefunden, ja auch bei rund um Veranstaltungen. Sag mir bitte gerade nochmal deinen kompletten Namen.
Ja, sehr gut.
Weil dann ist meistens, da kommt noch der Nachname dazu und den hat man ja einfach in der Regel nicht unbedingt auf dem Schirm.
Ja, das kannst du ganz gut machen als Moderator, aber wenn du das als normaler Mensch machst, dann...
Kommt ein bisschen auf die Situation an, ja. Ja, aber das ist jetzt ja noch nicht... Die eine peinliche Situation wahrscheinlich.
Ist gut,
ne?
Wenn du natürlich irgendwie die ganze Zeit 10 Minuten mit jemandem sprichst und den falschen Namen sagen würdest.
Ja, das wäre peinlich.
Dementsprechend ist das dann schwierig. Ich glaube wirklich im Nachgang, wenn ich es so ein bisschen auch sportlich machen würde, es ist tatsächlich das, was ich gerade schon mal kurz angerissen habe. Da gab es schon mal eine Videobesprechung, wirklich auch mit einer U18, wo ein paar Leute Kommentare gekriegt haben. Die waren witzig, die sind jetzt nicht beleidigend, also nicht, wo ich jetzt im Nachhinein denken würde, boah, das ging gar nicht. Aber das sind sicherlich Sachen, die ich heute nicht mehr sagen würde und oder was ich ins Spielfeld auch mal reingecoacht habe und gerufen habe. Und das in Kombination auch mit den Unparteiischen, da es geht mittlerweile, muss ich sagen, ist eine Entwicklung, die aber noch nicht zu Ende ist. Aber da waren natürlich auch mal Spiele im Hockey. Wenn wir nicht gerade Olympia oder WM spielen, dann sind da halt irgendwie 60 bis 80 Leute. Das heißt, wenn man da feste was reinruft, dann hört auch jeder alles. Und da natürlich irgendwie mal einen Kommentar rüber zu werfen, nur weil jetzt irgendeine Freischlagssituation nicht so richtig war. Ich glaube, da gäbe es wahrscheinlich relativ viele Sachen von den letzten Jahren, wo ich im Nachhinein sagen würde, so entspann dich mal, das muss ich ja nicht reinrufen, dass das besser gewesen wäre. Also sowohl mit meinen Spielern als auch mit den Schiedsrichtern versuche ich da etwas sorgsamer umzugehen. Ja.
Das beste Getränk nach dem Sport?
Das beste Getränk nach dem Sport, das ist eine sehr gute Frage. Ich in Köln immer noch lebe und meine letzte Bundesliga-Station natürlich in Köln war. Da wurde natürlich viel, das darf ich ja jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber es wurde viel Kölsch rumgereicht. Also es wird ja auch immer mal ein Getränk getrunken. Ich finde tatsächlich immer noch ein alkoholfreies Weißbier. Absolute Spitze, weil irgendwie das macht ein bisschen satt fast schon. Sehr lecker, wenn es eiskalt kommt. Super, von daher, ja, ich glaube, gerade wenn ich Sport mache selbst, dann finde ich das immer noch am coolsten. Ja.
Oh ja, das macht jetzt auch richtig so Lust drauf.
Ja,
wir bleiben beim Sattwerden, hoffentlich. Mein Lieblingsessen.
Ja, leider immer noch Pizza. Also da geht nichts über. Ja, du kannst mit der Pizza kriegst du mich immer. Also wenn du immer die Frage ist, was bestellen, dann bin ich auch Sushi, finde ich auch unglaublich geil. Aber ich glaube, wenn es mal wieder wirklich ich irgendwie eine Art von Soul Food brauche, dann, wenn jemand Pizza vorschlägt, dann gibt es schnell meine Unterstützung.
Was sollte da drauf bei dir?
Oh, kann eine richtig geile Margarita, kann es schon sein, tatsächlich. Krass. Wenn die gut gemacht ist, super, toll. Lecker. Käse. Super.
Hier hat man den Eindruck kurz, dass es ein kulinarischer Podcast ist.
Ja, ja. Absolut. Ja, wir können gerne über Mozzarella jetzt sprechen, wie das so läuft und so weiter.
Gehen wir mal lieber vom Kulinarischen hin zum Medialen. Mein Lieblingsfilm.
Ja, ich glaube, es ist schon Die Verurteilten, tatsächlich. Hm. Ja, da habe ich früher sehr, sehr viel geguckt und das, glaube ich, ist, glaube ich, auch, ich glaube, es gibt ein Ranking, da ist ja auch der beste Film aller Zeiten, dementsprechend. Ja.
Okay, dann habe ich irgendwie noch eine Lücke, glaube ich.
Ja. Heißt auf, jetzt würde ich mich, glaube ich, Shark, irgendwie so Redemption, glaube ich, auf Englisch.
Okay.
Gerne schneiden, wenn das Quatsch ist.
Ja, wir schreiben es richtig auf jeden Fall in die Show Notes rein, wer da auch mal hingucken will.
Ja.
Dann haben wir für dich noch diese Sportart, möchte ich unbedingt einmal ausprobieren oder noch ausprobieren.
Ja, ich. Auf jeden Fall surfen, tatsächlich.
Wir haben eine Connection innerhalb dieses Podcasts. Ja. Ja.
Vielleicht innerhalb dieser Staffel. Kann machen, dass ich mal ein paar Surfstunden for free kriege.
Shoutout an Tim.
Ja, grüße Tim. Wir treffen uns mal. Bring wir surfen. Ja, ich finde Surfen einfach natürlich auch für eine Art von Urlaub unfassbar cool. Morgens früh aufstehen. Du bist in der Natur, du bist früh wach, du machst was, du hast halt diesen Sportaspekt, kannst aber auch erstmal 20 Minuten ein bisschen auf dem Wasser rumpaddeln und ja, ich habe mal eine Freundin von mir gesehen, die hat mal auf der Nordsee irgendwie so einen Kurs gemacht und ist auf einer gefühlt 8 Zentimeter hohen Welle irgendwie mal kurz mitgefahren und die hatte einen dermaßen Glücksausbruch dabei und fand das so geil. Und ich kann mir das auch vorstellen, ich würde es unglaublich gerne können. Ich finde, alle sagen auch, ja, mach doch, ist doch super, ist doch gar kein Problem. Sag ich, ja, aber der Weg dahin beinhaltet so viel geschlucktes Salzwasser und Lehrgeld, das man zahlen muss, dass ich da eine große Hürde hätte. Aber ich glaube, ich finde es richtig cool, wenn man das können könnte.
Ich kann dir sagen, es ist es auf jeden Fall wert. Surfen ist ziemlich geil.
Ja, gut.
Weg vom Surfen, auch wenn ich gerade wieder Bock hätte, aber aufs Brett. Aber auf dieses Sportevent freue ich mich besonders.
Ja, ich freue mich. Es ist ein unbestimmtes Sportevent in der Zukunft, weil es sind die Olympischen Spiele, an denen ich selbst nicht teilnehme, tatsächlich. Da habe ich am meisten Bock drauf, weil ich natürlich einfach mal Lust hätte, bei Olympia Zuschauer zu sein, zu sagen, alles klar, jetzt gehe ich zum Leichtathletik. Jetzt bin ich vor allem auch bei Sportarten, die ich mir natürlich sonst nur im Fernsehen angucke. Dann bin ich beim Bogenschießen dabei, dann gucke ich mir Synchronschwimmen an, dann ziehe ich mir ein Tennismatch rein und versuche vor allem auch dieses ganze olympische Flair mal richtig aufzusaugen, weil ich habe jetzt dreimal Olympia mitgemacht, ja, Rio, Tokio und Paris. In London war ich gar nicht, also ich habe nicht diesen Fanfaktor bisher gesehen. Also wenn Olympia, dann war ich als Trainer dabei und da ist das wirklich knallharte Arbeit. Also wenn ich morgens um 6 Uhr aufstehe und ein bisschen Video mache, dann ab und zu hat mir mal den Fernseher an, dann kriege ich mal mit, ja, der und der hat Gold geholt oder die hat irgendwas gewonnen. Ansonsten kriegst du gar nichts mit. Also ich gucke mir nichts an, ich weiß nichts und muss dann mal aufpassen. Also im Olympischen Dorf, wir Deutschen immer dann zusammen und wen du gerade im Fahrstuhl triffst, weil vielleicht ist das gerade eine Goldmedaillengewinnerin, die neben dir steht, wo du bestenfalls mal gratulieren solltest. Also kriegst du nichts mit und von diesem tollen Turnier und vor allem auch von diesem Flair, dass die Menschen hier so zusammenkommen und wir alle eine tolle Stimmung haben, das erlebe ich nicht. Also ja, wenn es mal Olympia gibt, wo ich nicht für irgendwas angestellt bin, das zu tun, dann werde ich da wirklich wieder, also mit auf jeden Fall auch dem Shirt und der Kappe und alles Mögliche rumrennen, wie der größte Tourist und werde mir das so richtig gönnen. Also ja, irgendwas mit Olympia und zuschauen, ist die Antwort.
Gutes Bild, was du da schon mal zeichnest. Dann runden wir ab. Mein bestes Erlebnis.
Boah, mein bestes Erlebnis.
Ja, das kann tief gehen.
Boah, ja, wahrscheinlich sind es natürlich auch so viele kleine Sachen. Wir haben letztes Jahr einfach mit Freunden zusammengesessen, wirklich saßen irgendwie auf dem Balkon mit Blick auf den Strand und haben ein Gläschen Wein getrunken, haben was gespielt und irgendwie gedacht so, ja, was wollen wir denn jetzt Besseres? Was gibt's gerade Cooleres im Leben? Und ja, da das war so, ja, oft sind es auch die kleinen Momente, musste irgendwas Spektakuläres sein oder irgendwas Herausragendes sein. Deswegen sind es wahrscheinlich ganz viele von diesen kleinen Momenten. Ich habe, irgendwie ist ja mir letztens in den Kopf gekommen, es war erst ein schlimmer und dann ein ganz schöner Moment oder weil er so schwierig war, dann auch ein bester. Es war tatsächlich echt eine Horrorgeschichte fast schon, weil wir hatten deutsche Meisterschaft in der Jugend und in der Nähe von Hamburg und im Januar und mussten dann mit dem Auto zurückfahren. Verschiedene Autos. Meine Mutter war mit dabei und sie war in einem anderen Auto mit dabei. Und das ist jetzt schon x Jahre her. Also da war so ein Mobiltelefon, war noch relativ schwierig. Und ich höre nur, ich sitze dann bei anderen im Auto und irgendwann kriegen wir einen Anruf und dann so die Info, oh, da war ein schlimmer Unfall. Und Andres Mutter ist irgendwie in dem Auto gewesen. Und meine Mutter saß irgendwie mit dabei, die clevererweise noch gesagt hat, nee, du fährst nicht hier mit, weil da würdest du in der Mitte hinten sitzen. Fahr mal bei denen mit. Da ist das irgendwie ein bisschen sicherer, ne? Weil da hättest du einen richtigen Sitzplatz, einen vernünftigen Gurt und so weiter. Lange Fahrt, eigentlich alles klar. Ja, und genau wie es natürlich der Moment wollte, bricht in diesem Augenblick dann dieses Telefongespräch ab, weil kein Mobilfunknetz und ich nur. Schlimmer Unfall, meine Mutter drin und so weiter. Und dann haben wir irgendwie 10 Minuten nichts erfahren und gehört. Und an meinem schönsten Tag, wir sind deutscher Meister geworden, erstmal so gefühlt, ist kurz zum Schlimmsten geworden. Und ich dachte so, okay, da ist jetzt irgendwas Heftiges passiert und irgendwie keiner konnte richtig Auskunft geben, bis wir dann Gott sei Dank irgendwie eine halbe Stunde später erfahren haben, dass es war ein super krasser Crash war, aber hier nichts passiert ist. Und dann war tatsächlich der schönste Moment, als wir dann irgendwann in Mülheim, habe ich ja gespielt, in Mülheim getroffen haben und in den Arm geschlossen haben. Das war etwas, was mir letztens wieder eingefallen ist und wo ich wieder dachte, so Mensch, so teilt die Zeit mit euren Großeltern, teilt die Zeit mit euren Eltern, irgendwie seid da, das fand ich sehr toll und irgendwie ist mir das jetzt wieder eingefallen, hat natürlich auch so Liebe, Wertschätzung und Verbindung zu, in dem Fall Mutter, Eltern nochmal hergestellt und ja, das hatte ich letztens im Kopf und dachte so, ja, die Umarmung war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment, weil ich so glücklich war über die Verbindung und natürlich, dass es uns gut geht in dem Augenblick.
Danke fürs Teilen und mit diesem besonders persönlichen, emotionalen Moment können wir gut das ziemlich sportliche Freundschaftsbuch für diese Folge wieder schließen und dann mitnehmen in die nächsten Folgen mit den nächsten Gästen.
Ja, mal weg von den Herren, warst du ja auch zumindest eine kurze Zeit als Co-Trainer bei den Danas, bei der Damen-Hockey-Nationalmannschaft unter Jamilon Mölders. Und wie war die Zeit für dich? Und was hast du vielleicht von ihm auch lernen können für deine spätere Trainerkarriere?
Ist ja schon eine Koryphäe, ne?
Absolut, grandioser Mensch. Und ja, könnte ich stundenlang erzählen über die Zeit, weil die natürlich schon auch ein Stück weit anders war mit der Frauenmannschaft als mit der Männermannschaft. Ganz viel war aber auch gleich. Ganz viel war erwartet besser, unerwartet besser bei den Frauen, muss man auch sagen. Also erstmal, was habe ich von Jami mitgenommen? Ich glaube gerade dieses Thema Menschlichkeit, Herzlichkeit, ich glaube, der hat eine ähnliche Vorerfahrung wie ich von, was war mal von uns erwartet als Trainer und was brauchen eigentlich unsere Mannschaften und Menschen um uns herum jetzt? Da ist ja schon jemand, der da unglaublich gewachsen ist und sich verändert hat und Jami hat mir halt unglaublich viel Platz überlassen. Also es hat sich auch nicht angefühlt wie ein Co-Trainer, so was so, ich bin da irgendwie mit dabei und darf irgendwie was machen, was er mir abgibt. Also der hat mir unglaublich viel Space gelassen, zum Beispiel eben auch für diese Teamprozesse, die ich da mit begleiten durfte auch und Ansprachen machen durfte und mir ein Feld überlassen, was sicherlich klassisch eigentlich Cheftrainer ihren Co-Trainer niemals überlassen wollen, weil sie das selbst machen würden und Jami hat einfach ein unglaubliches Gespür für gehabt und ganz viel geteilt und abgegeben und das ist ja, glaube ich, eine große Stärke in dem Zusammenhang und ja, das war insbesondere natürlich auch mit dieser Frauenmannschaft war das ganz besonders, weil ja, da war eine Art von Empathie auch in diesem Team, also die spüren, wenn ich hier in den Raum reinkomme, nach 2 Sekunden wissen die, so geht's mir gerade und da ist irgendwas passiert oder so bin ich drauf. Und das fand ich schon ein sehr, sehr besonderes Erlebnis, wie viel aufeinander da auch Acht gegeben wurde Und gleichzeitig war das die Mannschaft, die super klar war, sehr konfrontativ, sehr direkte Gespräche geführt hat, miteinander, mit uns und so weiter, wo ich wirklich dachte so, boah, das ist hier wirklich Kommunikation on point, so wie sie laufen muss. Sehr ehrlich, sehr klar, sehr offen und super empathisch und wertschätzend gleichzeitig. Sowas zumindest in meine Richtung. Und ja, von daher eine fantastische Zeit. Und ich glaube, das war sicherlich auch ein Boost in meiner persönlichen Entwicklung, weil mir da auch sehr viel gespiegelt wurde, was wirklich wichtig ist und ich das entsprechend ändern konnte.
Ich habe gerade so das Gefühl, dass das dich nochmal total bestärkt hat, ne? Dieses viel in den Dialog zu gehen und die Spielerinnen, die Spieler mit einzubinden, weil du da erlebt hast, was das bringen kann und wie das gelebt wird.
Ja, genau das. Also gerade der Dialog, der macht ja auch Spaß, weil du ja auch hörst, was brauchst du gerade, wie geht's dir, und eben über dieses klassische, wie geht's, ja, danke, gut, tschüss, auch hinauszukommen. Das auch zu schaffen, trotz ja einer unterschiedlichen Position. Also jetzt gerade bin ich ja auch super weit oben, ich bin Bundestrainer. Das heißt, ich muss mir ja auch klar sein, auch wenn ich ja gar kein Fan von Hierarchie bin, habe ich ja eine krasse hierarchische Position zu meinen Leuten. Also am Ende sagen die, ja, in 3 Monaten entscheidet der, du bist im Team für die Weltmeisterschaft, ja oder nein. Oder noch krasser, du bist bei Olympischen Spielen, ja oder nein. Das heißt ja wirklich, das sind Kindheitsträume, die ich in Erfüllung gehen lasse oder die ich platzen lasse.
Oh ja.
Das macht natürlich in der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, weil das natürlich dazu führen kann, dass Leute dann eher das sagen, von dem sie denken, dass ich das hören möchte und dass sie es mir recht machen wollen und so einen eher opportunistischen Ansatz haben. So ein bisschen, da sind wir wieder, ne? Was schreibe ich in meine Klassenarbeit rein? Was sage ich dem Lehrer? Was kommt in die Uni-Arbeit rein? Das, was die Person hören oder lesen möchte und nicht sozusagen meine freie Idee und Entfaltung, immer zumindest. Und das möchte ich natürlich schon hinkriegen, dass eigentlich sollen die mir ja schon auf die Füße treten, weil ich muss ja wissen, wie gerade gesagt, wenn unser Training Quatsch ist, dann bin ich derjenige, der das hören muss. Und wenn die mit irgendwas unsicher oder nicht happy sind. Und deswegen ist dieser Dialog so wichtig. Und das habe ich mir auch letztens überlegt, so, oh, was, wenn ich nicht mehr Trainer wäre? Also was würde ich da eigentlich am meisten vermissen, wenn ich da raus wäre oder diesen Job jetzt nicht mehr hätte? Und ich glaube auch tatsächlich auch diesen Austausch mit den Leuten nicht mehr zu haben und nicht mehr da reinzukommen und zu hören, ne, was kann auch mein Beitrag sein für deine Entwicklung? Ich glaube, das ist ein Teil, der mir mit am meisten fehlen würde. Und deswegen versuche ich zumindest immer die Tür auch aufzumachen. Und dann gibt es immer so kleine Talks, die ich anbiete, und dass wir zumindest auch entsprechend kommen können und in der Hoffnung, dass sie überwiegend auch relativ frei reden können, in dem Wissen, zu 100% wird das bei mir auch leider nicht bei allen immer der Fall sein. Das muss mir auch klar sein.
Mhm. Ja, ich hätte mal als Hockey unwissender sozusagen meine Frage. Es gibt ja zum Beispiel Strafecken und oder sowas wie, warum sind die Schläger so kurz? Also vielleicht eine kurz beantwortete diese Frage, welche Bedeutung haben sowas wie Strafecken und warum sind Schläger beim Hockey so kurz?
Ja, Strafecken, ja, ist ja auch das Markenzeichen der Sportart, die auch relativ gefährlich sind, weil immer Leute abgeschossen werden, so wenn die da in den Schuss reinlaufen müssen. Deswegen wird auch immer darüber diskutiert, ob man die irgendwie verändern sollte, abschaffen sollte. Aber ja, grundsätzlich gibt's, ja, wie entstehen Strafecken? Erstmal, wir müssen ja in den Schusskreis rein, vielleicht das auch nochmal. Im Hockey darf man ja nur im Kreis Tore schießen. Sagen, bei allen Vergehen im Schusskreis, bei sehr schweren Vergehen auch im letzten Viertel, da gibt's erstmal eine Strafecke. Da gehen bei einem guten Turnier, würde ich mal sagen, so 25-30% ungefähr von rein. Also schon eine ziemlich hohe Quote. Jetzt kein Elfmeter im Fußball, aber zumindest etwas, wo du sagst, so, wenn du 3-4 kriegst pro Spiel, dann machst du schon ein Tor oder zwei davon. Und dementsprechend werden schon die meisten Spiele über Strafecken entschieden. Also vielleicht auch das nochmal. Ball ist an der Grundlinie, muss einmal aus dem Schusskreis rausgegeben werden, also muss einmal rauskommen. Und dann darf man ihn halt draufziehen. Wenn man ausholt und richtig schlägt, dann darf der nicht so hoch gehen. Dafür sind die Bretter im Hockey da, in dem Tor. Also muss der Bretthöhe sein. Wenn man den nur schlänzt, also anzieht und hochschießt, dann kann man überall hinschießen. Das ist erstmal der Ablauf grundsätzlich. Und dementsprechend, ja, verbringen wir Stunden damit, das zu üben. Ganz viele Spezialistenaufgaben, ganz viele Varianten, die man auch spielen kann. Deswegen macht das auch sehr viel Spaß, eben nicht nur zu schießen, sondern dann geht es mal nach links, nach rechts, so ein Stecher oder sowas. Und es ist eigentlich auch cool anzugucken und hat eine wahnsinnig hohe Wichtigkeit. Und ansonsten, ja, warum ist der Schläger so kurz? Das fragen sich wahrscheinlich vor allem die Langgewachsenen bei uns auch immer, dass sie so viel gebückt gehen.
Der Rücken, ja.
Ja, aber auch das natürlich, muss man wirklich sagen, das ist etwas, das ist noch so eine Mär, dass die Hockey-Leute eigentlich immer Rückenschmerzen hätten. Echt der Rücken geht, eigentlich ist es mehr ja in die Hocke gehen, deswegen ist bei uns mehr so der hintere Oberschenkel und der Po. Also wenn es eine Muskelverletzung gibt, dann ist es eigentlich klassisch so der hintere Oberschenkel, der dann mal gezerrt wird. Dementsprechend ist das sozusagen der Bereich, der eigentlich am meisten beansprucht wird. Aber ja, irgendjemand hat irgendwann gesagt, so das ist die maximale Länge, aber viele spielen mit der sogenannten Überlänge, also es gibt die klassische und dann darf man irgendwie noch knapp 2 Zentimeter drauflegen und das haben mittlerweile schon die meisten, damit sie natürlich auch mehr Reichweite haben und nicht ganz so viel gebückt durch die Gegend gehen müssen, aber ja, vielleicht weicht die FIH, unser Weltverband, das auch mal auf, um den Leuten das körperlich ein bisschen leichter zu machen, ja.
Ja, danke, dass du uns da nochmal so mit reinnimmst. Wenn wir jetzt mit dir so abschließend an einen Spieltag mal gehen, gibt es da Rituale, die du hast? Irgendwas, was du für dich so machen musst, damit du weißt, ich bin jetzt für mich irgendwie so auch wieder in einem Safe Space und bin irgendwie aufgeräumt, wenn ich dann vor die Mannschaft gehe?
Ja, versuchen schon auch für alle immer einen relativ festen Ablauf zu machen, so einem Spieltag. Also so und so viele Stunden vorher heißt die Besprechung und die ist vor Mittagessen. Das Mittagessen muss 3,5 Stunden vorher sein und so weiter. Und dann, wenn wir nicht gerade sehr früh spielen, dann ist es meistens noch so, dass wirklich so nach dem Mittagessen zum Beispiel, dass dann wirklich nochmal 1,5 Stunden frei ist, wo ich meistens mich zumindest auch für 10 Minuten nochmal aufs Bett lege, selten nochmal schlafe. Ab und zu gibt es auch nochmal den klassischen wirklich 8 Minuten Powernap, aber da wirklich nochmal versuche, absolute Ruhe zu haben, dass dann auch nicht nochmal jemand anklopft oder noch irgendwas braucht, dann ist auch schon ziemlich viel erledigt und dass ich dann nochmal runterkomme, zur Ruhe komme, nochmal so die wichtigsten Sachen für mich durchgehe, nochmal was überlege, dann habe ich so meistens auch dann erst so die letzten Ideen für meine letzte Ansprache, was ich da nochmal erzähle. Das ist selten lange im Vorhinein geplant, sondern sehr intuitiv. Aber ja, zumindest nochmal dieses Ablegen, das ist mir schon relativ wichtig, nochmal da in Ruhe durchschnaufen zu können. Ja, absolut unmöglich übrigens. Ganz witzig, wenn man im Olympischen Dorf ist, sind ja alle Sachen immer anders, weil ja, da ist alles so auf kleinem Raum und du hast natürlich immer irgendwelche Leute, die rein und raus laufen oder durch den Flur rennen und sowas, also da meine Ruhe zu bekommen war ein bisschen schwieriger, dann brauche ich einen guten Plan fürs nächste Mal, aber grundsätzlich klappt das ganz gut.
Okay, danke, dass wir da auch so ein Bild von dir bekommen haben.
André schlafend.
Ja, ja. Im Olympischen Dorf sollen ja auch die Betten nicht so gemütlich sein, ne?
Es ging tatsächlich, also dafür, dass das ja irgendwie so Pappvorrichtungen sind, ja, die sie da ja ökologisch wertvoll zusammengebaut haben, muss ich sagen, war es echt okay, weil die Matratze ziemlich vernünftig war.
Die gab es dann doch noch drauf.
Wir haben nicht auf dem Karton allein nur geschlafen, Gott sei Dank. Also es ist okay, wie alles, es ist da okay, aber es ist natürlich witzig, dass du grundsätzlich über das ganze Jahr versuchst, irgendwie die allerbesten Voraussetzungen zu schaffen. Und das Essen muss super sein, das Hotel muss super sein.
Oh ja.
Und das muss stürmen und hier und das muss. Und dann braucht man noch eine Eistonne direkt vorm Hotel und um die Ecke. Und wie du versuchst, alles so hinzudrehen. Und dann kommst du ins Olympische Dorf. Und das hat manchmal Jugendherbergsniveau. Und in der ersten Woche ist das Essen auch echt nicht gut. Oder du stehst eine Dreiviertelstunde an, weil die Abläufe noch nicht hingekriegt haben. Oder du musst super weit gehen. Und du improvisierst eigentlich nur zum wichtigsten Turnier. Deswegen ist das auch ganz lustig. Also zumindest bei uns waren die Betten waren das kleinste Problem tatsächlich.
Dann hast du mir oder uns gerade eine Überleitung hingelegt. Das nächste wichtigste Turnier, wo ich euch darauf vorbereitet, was steht an?
Ja, jetzt im Sommer kommt jetzt erstmal die Weltmeisterschaft. Mhm. Das gilt es natürlich, einen Titel erneut zu erobern und nicht nur zu verteidigen. Wir sind jetzt, Anfang 23 sind wir Weltmeister geworden. Und wie gesagt, jetzt ja mit einer durchaus veränderten Mannschaft, immer noch mit einem sehr, sehr guten Team. Unsere U21 ist jetzt auch gerade 2-mal Weltmeister geworden. Also da kommen schon sehr, sehr gute Leute hoch, die wir dann entwickeln wollen. Und ja, findet statt in Belgien und der Niederlande. Das sind zwei durchaus hockeyverrückte Nationen, die beide große Stadien haben, auch so im Bereich von gut 10.000 Plätzen. Wir sind auch mit Belgien in einer Gruppe. Das heißt, wir werden schon gegen Belgien spielen und werden dann im komplett neuen Stadion wahrscheinlich vor voller Hütte gegen 10.000 Belgier antreten. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das eine tolle Herausforderung wird. Und das wird medial, weil das eben auch in den Ländern so groß ist. Und auch, wie du schon gesagt hast, auch bei uns wird jetzt dank Magenta Hockey viel größer und anders vermarktet. Und ich glaube, durch die Erfolge, die wir jetzt hatten, haben wir auch nochmal eine andere Wahrnehmung bekommen. Also ich glaube, das wird schon einfach auf vielen Ebenen ein richtig großes Turnier. Ja, und natürlich jetzt auch wieder so eine ganz andere Voraussetzung zu haben, einen ganz anderen Turnierrhythmus zu kriegen. Das wird schon cool. Ich freue mich drauf.
Ja, dann wollte ich schon sagen, wir haken uns gemeinsam ein und wünschen viel Erfolg. Ne?
Ja, jetzt schon mal viel Erfolg. Okay. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja mal, ist ja quasi vor der Haustür.
Das wäre doch mal was, dass wir so einen Betriebsausflug von ziemlich sportliche Freunde machen und uns das vor Ort angucken. Ja, dann Grüße an die Mannschaft, ans Trainerteam.
Werde ich ausrichten, vielen Dank.
Große Freude, dich da zu haben. Und euch natürlich auch nochmal die Einladung ausgesprochen, das zu verfolgen. Wir hauen alles auch nochmal zum DHB, zur Mannschaft, auf den Kanälen hauen wir nochmal in die Shownotes, dass ihr also auch da diesem faszinierenden Sport, wie uns André uns auch näher gebracht hat, dann folgen könnt.
Genau, und natürlich dürft ihr auch André folgen, aber natürlich auch gerne uns.
Jo.
Und wir freuen uns über jeden und jede, die das dann weiterverbreitet.
Bis zur nächsten Folge. Danke, André.
Danke euch.
Danke.
Ciao.